Kann man Gott sehen? Ein kleines Mädchen stellte seinem großen Bruder eine Frage, über die es lange nachgegrübelt hatte. Jonas, kann man Gott sehen? Jonas war nicht so interessiert an den philosophischen Grübeleien seiner kleinen Schwester. Darum fertigte er sie ab mit einem kurzen Nein, Dummerchen. Gott ist so weit oben im Himmel, dass man ihn unmöglich sehen kann. Doch das Mädchen war nicht zufrieden mit dieser Antwort. Darum fragt es eines Tages später seine Mutter. Mutter, kann man Gott sehen? Die Mutter antwortete so ehrlich sie konnte. Nein, mein Liebling, das kann man nicht. Gott ist die Liebe, die in unserem Herzen wohnt, aber wir können ihn nicht sehen. Einige Zeit später nahm der Großvater das Mädchen mit auf einen Angelausflug. Als der Tag von einem wunderbaren Sonnenuntergang ausklang, saßen das Mädchen und sein Großvater still zusammen. Das Mädchen betrachtete seinen Großvater, dessen Gesicht von einem langen Leben zerfurcht war, aber eine große Ruhe und Geborgenheit ausstrahlte. Es beschloss, die Frage, über die es so lange nachgedacht hatte, noch einmal zu stellen. Großvater, kann man Gott sehen? Der alte Mann saß eine ganze Weile still da. Dann wandte er sich seiner Enkelin zu und antwortete mit einem Lächeln. Weißt du, allmählich ist es mir so, dass wohin auch immer ich schaue, ich nichts anderes als Gott sehe. Gütiger Vater, bitte öffne unsere Augen und unsere Herzen, dass wir lernen, jeden Tag neu und immer mehr in unserer Umgebung dich zu sehen. Amen.
Guten Morgen. Ist das nicht eine tolle Perspektive, die da eben in dieser Geschichte vom Klaus erzählt wurde? Eine schöne Perspektive fürs Älterwerden, dass man eines Tages überall, wo man hinguckt, Gott erkennen kann. Hat mich sehr angesprochen. Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt? Fragt Adele Taville in dem vorhin vom Chor angeteasten Popsong Ist da jemand? Aus dem die Titel für unsere vorösterliche Predigtserie stammen. Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt? Über Schatten auf der Seele möchte ich heute mit euch nachdenken. Und über die Macht der Vergangenheit. Und darüber, wo man Hilfe findet. Die Predigten dieser Serie fußen, wie Pia ja schon gesagt hat, allesamt auf dem Gleichnis des verlorenen Sohnes. Es ist sicher eine der bekanntesten biblischen Geschichten, die Jesus erzählt hat. Und eine der eindrücklichsten. Weshalb wir es eine gute Idee fanden, eine ganze Predigtserie darüber zu halten. Ich hoffe, ihr habt noch nicht die Schnauze davon voll. Aber diese Geschichte ist wirklich so gut und so dicht, ich glaube, man könnte problemlos viele Monate darüber sprechen und man würde immer noch andere Dinge entdecken. Aus tiefenpsychologischer Perspektive, aus der Perspektive der unterschiedlichen handelnden Figuren. Also es ist echt ein Klassiker. Wenn ich jemals in meinem Leben so eine gute Geschichte schreiben würde, dann könnte ich mich zur Ruhe setzen. Der Herr Jesus hat es geschafft. Wie dem auch sei, ich lese sie euch noch einmal vor. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, vergib mir den Teil der Erbschaft, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der Jüngere seinen Anteil zu Geld und wanderte in ein fernes Land aus. Dort verschleuderte er sein ganzes Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Bürger des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit den Futterschoten stillen, die die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater? Sie alle haben reichlich Brot zu essen. aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Wie am Ende vom Herrn der Ringe. Die Geschichte geht dann noch weiter, aber für heute reicht uns dieser erste Teil. Die Untertitel unserer Predigtreihe reden ja vom Erwachen, womit wir uns systematisch in diesem Gleichnis vorwärts bewegen. Vor 2 Wochen hat Carsten Böhm über das Erwachen der Sehnsucht gesprochen. Und Miriam Kölmer-Vogt predigte letzte Woche darüber, wie die Reue erwacht. Heute, wenn wir uns mit dem auf den Hund gekommenen Protagonisten der Geschichte, vielleicht sollte ich besser aufs Schwein gekommen sagen, oder noch besser bayerisch mit dem Sauburn. Ah, ihr lacht wenigstens, vorhin ist er voll verreckt. Ja, wirklich, Sauburn, nichts. Ich habe vorhin schon gedacht, mein Gott, ich hätte nicht Komiker werden dürfen. Aber ihr macht mir wieder Mut. Also, wenn wir uns mit ihm auf dem Weg nach Hause machen, steht das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit im Mittelpunkt. Jesus erzählt diese Geschichte ja als Gleichnis für einen Menschen, der sich in die Gottesferne begibt. Und mir gefällt, wie lakonisch er darüber spricht. Kurz und bündig. Und komplett ohne Vorwurf. Der Sohn bittet um sein Erbe, der Vater gibt es ihm und dann macht sich der Sohn aus dem Staub, führt ein wildes Leben und kommt schließlich an der Erfahrung nicht vorbei, dass Ressourcen begrenzt sind. Und dann fangen die Probleme an. Wie im richtigen Leben. Ne? Wenn man als Student zu Hause ausgezogen ist und irgendwann keine Unterstützung mehr von den Eltern kriegt, ist scheiße. Ja. Wie im richtigen Leben. Jesus ist ja ein spiritueller Lehrer. Ich glaube, es geht ihm nicht darum, den moralischen Zeigefinger zu heben und zu sagen, siehst du, wo dich dein ausschweifendes Leben hingeführt hat? Nein, nein, dazu ist Jesus viel zu klug. Und seine Geschichte zu universell. Wir alle sind ja der Sohn in der Geschichte, auf dem Weg, unser Glück zu machen. Und wir alle mussten dabei schon federn lassen und sind auf die eine oder andere Art unter die Räder gekommen. Jesus erzählt die Geschichte nicht, um zu moralisieren, sondern um zu zeigen, wie man Gott findet. Oder vielleicht vielmehr, wie man von Gott gefunden werden kann. Und Jesus weiß, dass wir erst dann wirklich dazu bereit sind, wenn wir das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Wenn es nicht mehr weitergeht. Wenn wir in irgendeiner Form bei den Schweinen angelangt sind. In der Vorbereitung auf die Predigt musste ich immer wieder an meinen Lieblingsfilm denken. Magnolia aus dem Jahr 1999. 20 Jahre alt. Weiß nicht, ob den jemand von euch kennt. Mein Lieblingsfilm. Auf seine verschwurbelte Art und Weise ist das geradezu eine postmoderne Adaption der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Schlüsselsatz des Filmes beschreibt, was auch der Sohn in unserer Geschichte erlebt. Ich zitiere. Wir denken, wir sind mit der Vergangenheit fertig. Aber die Vergangenheit ist noch nicht fertig mit uns. Die Vergangenheit ist hartnäckiger, als wir denken. Immer. Und das gilt sowohl für ihre negativen als auch ihre positiven Impulse. Jesus ist klug genug, uns nicht zu erzählen, was den Sohn von zu Hause fortgetrieben hat. Was er hinter sich lassen, was er überwinden wollte. Was ihn quält und treibt. Welcher Schatten auf seiner Seele liegt. Das macht er nicht. Jesus will, dass wir unsere eigenen Dämonen in ihn einlesen können. Unsere eigenen Schatten, unsere eigene Scham. Und entdecken, dass die Geschichte eben auch von uns handelt. Wir denken, wir sind mit der Vergangenheit fertig. Aber die Vergangenheit ist noch nicht fertig mit uns. Eins ist klar, was der Sohn auch immer abschütteln wollte, es holt ihn spätestens bei den Schweinen wieder ein. Oder anders ausgedrückt, erst als er bei den Schweinen hockt, ist er so weit, es sich anzuschauen. Manchmal muss man erst mal 15 Mal gegen die gleiche Wand rennen, bis man überhaupt auf die Idee kommt, auszuprobieren, die Richtung zu wechseln. Die eine oder andere blutige Nase ist nötig. John Eldridge schreibt dazu: Ich hätte niemals bereitwillig den Weg zum tiefsten Schmerz meines Herzens eingeschlagen. Wir sperren uns gegen diesen Teil der Reise. Das ganze falsche Selbst, unser Lebensmuster, ist ein ausgeklügeltes Verteidigungssystem und soll genau diese Auseinandersetzung mit der Wunde unseres Lebens verhindern. Aber unsere Vergangenheit ist nicht nur das, was uns peinigt, ist nicht nur das, was uns angetan wurde oder was wir angetan haben, sondern auch das Gute, was wir erfahren durften. Und auch dieser Teil Vergangenheit ist noch nicht fertig mit uns. Und hartnäckiger, als wir denken. Auch das geht dem Sohn bei den Schweinen auf. In der Geschichte heißt es, da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater? Und sie alle haben reichlich Brot zu essen. Aber ich komme hier vor Hunger um. Miriam sagte dazu letzte Woche, wenn wir in uns gehen, inmitten von Entfremdung, Instrumentalisierung, Gottesferne, dann kann es sein, dass wir uns erinnern daran, woher wir eigentlich kommen, woraus wir eigentlich gemacht sind, nämlich aus der Sehnsucht des Lebens, wohin wir gehören, nämlich in die Lebendigkeit, in die Nähe Gottes. Und stellt euch vor, der verlorene Sohn wäre in sich gegangen und alles, was er dort gefunden hätte, wäre seine verzweifelte Situation und er selbst. Er wäre auf sich selbst geworfen eingegangen. Aber er fand eben nicht nur sich selbst. Er fand, so sagte Miriam, einen Funken Gotteskraft, eine Erinnerung an die Gemeinschaft, aus der er kommt und zu der er gehört. Und ich stelle mir vor, dass diese Erinnerung wie ein großer Magnet zu wirken begann und den verlorenen Sohn nach Hause zog, nach Hause lockte. Die Bibel beschreibt Gott als einen lockenden Gott. Ich weiß gar nicht, ob euch das bewusst ist. Ein Gott, der seine Menschen immer wieder lockt, weil er sie gerne mag, weil er gerne mit ihnen zusammen ist. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die Predigt von Miriam noch nicht gehört habt, hört euch die mal an oder lest sie. Es ist echt, die war echt stark. Dort bei den Schweinen realisierte der Sohn zweierlei. Dass die Vergangenheit noch nicht fertig mit ihm war und dass er Hilfe brauchte. wenn er nicht in der sprichwörtlichen Schweinescheiße stecken bleiben wollte. Ja, um Hilfe zu bitten ist oft eine der schwierigsten Herausforderungen, oder? Und doch sind wir verloren, wenn wir keine Hilfe finden. Ich musste wieder an Magnolia denken, mein Lieblingsfilm. Er handelt, wie gesagt, von lauter verlorenen Söhnen und Töchtern. Einer von ihnen ist Earl Petridge, ein alter, verbitterter Medienmogul, der im Sterben liegt. Es ist erschütternd mit anzusehen, wie er sich dem Tode nahe in Schmerzen windet und immer wieder von der gottverdammten Reue spricht, die ihn plagt. Diese gottverdammte Reue, stammelt er wieder und wieder mit seiner Reibeisenstimme, was es einem durch Mark und Bein geht. Diese gottverdammte Reue. Weil er auf einmal spürt, wie absurd es war, dass er in seinem Leben nicht der Liebe, sondern dem Geld gefolgt ist. Und er kommt darüber mit seinem Pfleger Phil ins Gespräch. Und er erfährt, dass der alte Mann einen Sohn hat, mit dem er schon lange zerworfen ist und zu dem er keinerlei Kontakt mehr hat. Und schließlich entschließt sich der Pfleger, den Sohn des alten Mannes zu finden. Was sich schwieriger gestaltet als gedacht. Denn der arbeitet als so eine Art Sexguru, der ziemlich hermetisch von seiner Umwelt abgeriegelt wird. Also ruft der Pfleger kurz entschlossen bei einer der Verkaufshotlines des Sohnes an. Wirklich wahr. Und versucht die Stimme im Callcenter davon zu überzeugen, dass sie ihn irgendwie mit dem Sohn dieses alten Earl verbinden müsse. Was dann folgt, ist eine der großartigsten Filmszenen, die je gedreht worden sind, meines Erachtens. Man sieht diesen Pfleger am Telefon sitzen, Seymour Philip Hoffman, eben großartiger Schauspieler. Man sieht ihn am Telefon sitzen und hört ihn ruhig sagen, ich weiß, es klingt blöd, als wäre das die Szene im Film, wo jemand versucht, einen lange verlorenen Sohn zu finden. Aber das ist diese Szene. Und ich denke, die machen solche Szenen in Filmen, weil sie wahr sind. Verstehen Sie? Weil sie wirklich passieren. Sehen Sie, das ist die Szene in dem Film, in der Sie mir helfen müssen. Ist das geil, oder? Ach, mir läuft's. Naja. Und die Stimme am anderen Ende im Sex-Call-Center lässt sich irgendwie erweichen. Und so kommt es schließlich, dass der verlorene Sohn im Film mit seinem Vater, der im Grunde ebenfalls ein verlorener Sohn ist, kurz vor dessen Ableben wieder vereint wird. Und Earl weiß von diesem Gespräch nichts. Er hat keine Ahnung, dass ihm da jemand im Hintergrund geholfen hat. Aber für ihn, für diesen alten Mann im Sterben, geht es bei dieser Hilfe um alles. In den beiden Geschichten, die Jesus vor der des verlorenen Sohnes erzählt, spricht er davon, wie Gott beständig auf der Suche nach dem ist, was er verloren hat. Also aktiv. In der Geschichte des verlorenen Sohnes wirkt es ja so, als würde dieser Vater nur warten. Aber in den Geschichten, in beiden Geschichten vorher, geht es darum, dass dieser Gott aktiv nach dem sucht, was er verloren hat. Und dass er beständig die Welt auf den Kopf stellt, bis er es wiederfindet. Allein, dass der verlorene Sohn erkennt, dass er Hilfe braucht, ist schon ein Wirken Gottes. Und als die Hilfsbedürftigkeit in ihm erwacht, bewegt er sich auf sein Zuhause zu. Aber das war gar nicht so einfach. Er wusste ja, dass er es verzockt hatte. Und zwar so richtig. Er hatte Schande über die Familie gebracht. Sein überstürzter Aufbruch von zu Hause war zugleich eine beschämende Beleidigung und öffentliche Blamage für den Vater gewesen. Das können wir uns heute nicht mehr so gut vorstellen. Aber damals lebte ja keine Familie zurückgezogen auf ihrem Landgut, wie wir uns das vielleicht heute so vorstellen. Nein, nein, sie war ein Familienclan in einer Dorfgemeinschaft, ortsansässig, bodenständig. Da kannte jeder jeden und wurde zur Sicherung des Lebensunterhalts gebraucht. Weggehen ohne Auftrag des Familienoberhauptes war undenkbar. Genauso, dass der jüngere Sohn die Herausgabe seines Erbteils verlangt hatte. Das meinte den Anteil am Reichtum, der ihm erst nach dem Tode des Vaters zugestanden hätte. Das waren ja damals vorwiegend Ländereien und materielle Güter, die erst zu Geld gemacht werden musste. Und das sagt unsere Geschichte übrigens auch, dass der Sohn das zu Geld macht und dann loszieht. Und spätestens dadurch musste das Ganze öffentlich bekannt geworden sein. Eine echte Ungeheuerlichkeit, was sich der jüngere Sohn hier geleistet hatte. Und so sind seine Gedanken nachvollziehbar. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. Mit diesem Satz auf den Lippen machte sich der verlorene Sohn also auf den Weg nach Hause. Er muss es auswendig gelernt haben, denn es ist beinahe exakt das, was er schließlich zu seinem Vater sagen wird. Und wenn Jesus so von ihm erzählt, spüren wir, dass ihm das Wasser bis zum Hals steht. Dass er Hilfe bitter nötig hat. Aber wahrscheinlich ist uns heute nicht mehr klar, wie dringend er tatsächlich Hilfe brauchte. Denn als er in die Nähe des Zuhauses kam, würde es erst richtig schwierig für ihn werden. Lebensbedrohlich. Wer einmal in solcher Weise seinen Vater verlassen hatte, der war völlig entehrt. Tod für seine Familie und das gesamte Dorf. Wer es unter diesen Bedingungen wagte, nach Hause zu kommen, dem lief das ganze Dorf mit einem Krug entgegen, der vor den Füßen des Heimkehrers zerschmettert wurde. Kesaza nannte man diese Zeremonie. Das Abschneiden. Du hast unsere Gemeinschaft zerbrochen. Jetzt bist du von uns getrennt. Ein Nichts. Es gibt kein Zurück. Mit diesem Unhold hätte sich keiner mehr abgegeben. Jeder normale Sozialkontakt war von da an undenkbar. Sein Vater sah ihn schon von weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn, erzählt Jesus. Das Verhalten des Vaters, der seit Jahren nach dem Sohn in der Ferne Ausschau zu halten scheint, ist mehr als seltsam. Auch das fällt uns heute schwer zu sehen. Aber stellt euch das mal vor, einem orientalischen Patriarchen, einem antiken orientalischen Patriarchen, käme es nie in den Sinn, seinem Sohn entgegenzugehen und schon gar nicht zu rennen, egal welchen Schmerz er um seinen Sohn trägt. Das passiert einfach nicht. Das würde heute schon nicht passieren. Der Ehrverlust vor den anderen wog schwerer und das soziale Todesurteil war nicht wieder aufzuheben. Normalerweise wäre der Vater noch nicht mal selber gekommen, sondern hätte den älteren Bruder geschickt. Aber nicht so in der Geschichte, die Jesus erzählt. Dieser Vater, ein alter orientalischer Mann, rennt und zwar seinem Sohn entgegen. Spontan, sobald er ihn kommen sieht. Er will bei ihm sein, bevor die Kesaza-Zeremonie an ihm vollstreckt würde. Und so missachtet der Vater alle Ehrenkodizes, fällt vor den Augen aller seinem Sohn um den Hals und küsst ihn. Der Vater, der alle Konventionen bricht, wenn er seinen verlorenen Sohn nur wiederfindet. der eilt, ihn zu empfangen und ihm um den Hals zu fallen, handelt aus einem Motiv, aus Liebe. Die Liebe zu dem Verlorenen lässt ihn närrisch erscheinen. Ja, er handelt närrisch und nahm damit alle Scham und Schande samt der drohenden Erniedrigung, die den Sohn erwartete, vor den Augen aller Öffentlichkeit auf sich, weil er als Liebender sich nicht um die Meinung der anderen scherte. Damals nicht und heute auch nicht. Friedrich Nietzsche hat es treffend so formuliert: Lieben heißt, jemandem eine Scham ersparen. Und Jesus sagt, so ist Gott. Genauso. Er ist derjenige, der die Schatten auf unserer Seele sieht. Er ist derjenige, der im Hintergrund telefoniert, bis wir uns wiederfinden, bis wir entdecken, dass wir tatsächlich Hilfe brauchen. Und dann ist Gott derjenige, der uns entgegenrennt, um uns die Scham zu nehmen. Ja, um unsere Scham auf sich selbst zu nehmen. Der uns die Scham ersparen will. Ein Gott, der sich von nichts und niemandem davon abhalten lässt, uns zu versöhnen, die Verbindung wiederherzustellen und uns vor aller Welt zu küssen und auszurufen, dass er uns liebt. Zu diesem Gott lädt Jesus uns ein. Was werdet ihr mit dieser Einladung tun? Man kann es vielleicht in einem Wort zusammenfassen. Immanuel. Das ist Hebräisch und bedeutet, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Ein Satz wie eine warme Decke oder ein Kuss. Ein Satz wie ein erleichterter Seufzer. Ein Versprechen, das meine Welt neu erschafft. Da ist jemand. Nicht irgendjemand, sondern jemand, der mir glaubhaft und aufopferungsvoll zeigt, ich bin tatsächlich mit dir. Mit euch allen. Jeder Zweiflerin und jedem Alltagshelden. Mit jedem Erschöpften und jeder Tapferin. Was wirst du mit dieser Einladung tun? Der Kirchenvater Augustinus sagte einmal treffend: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir.